Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Thema: Advent, Jesus entgegenleben. Advent ist ja wie eine Zäsur. Nicht diese Zäsur, jetzt fängt die starre Zeit an. Ja, so mit ganz viel Ruhe, gemütlichen Abenden, Plätzchen und Glühwein. Ja, ist ja ein Wunschbild, was wahrscheinlich die wenigsten so erleben. Und es ist auch nicht die Zäsur, dass man sagt, ab jetzt fängt der Weihnachtsran an. Dass alles vorbereitet wird, ihr habt jetzt noch genau 24 Tage Zeit. Und in den 24 Tagen muss wahnsinnig viel erlebt werden. Ja, auch nicht diese Zäsur, jetzt geht's los mit dem Weihnachtsstress. Sondern Advent ist wie eine Zäsur, die uns unser Leben nochmal anders sehen lässt. Uns herausholt aus dem alltäglichen Ablauf. Und ich vergleiche das mal mit einem Labyrinth. Weil ich denke, das ist so eigentlich das, was unseren Alltag prägt. Da ist man so auf ausgetretenen Pfaden unterwegs, manche geht man immer, das ist so die Gewohnheit, wo man weiß, ich weiß am Montag schon, wie der Freitag enden wird. Und dann aber auch Entscheidungen, die man treffen muss, abzubiegen, wo man fragt, was ist jetzt der richtige Weg, die richtige Situation. Und so gestaltet man einfach das Leben mit den ganzen Herausforderungen, ich würde sagen so Normalität. Und die Zäsur von Advent ist jetzt, dass Advent bedeutet, betrachte dein Leben doch mal aus einer anderen Perspektive, aus einer größeren Perspektive. Und lass dich mal in diese größere Perspektive hineinnehmen, das Leben mit einem anderen Horizont anzuschauen, als nur der Frage, wie komme ich jetzt durch meinen Alltag und wie mache ich das Beste daraus. Und vielleicht ist die größte Zäsur, das Labyrinth vom Ende, vom Ausgang her anzuschauen. Zu wissen, auf was alles hinläuft. Und was am Ende stehen wird, und das ist ja Advent, wurde vorhin schon in dem Quiz mit den Kindern gezeigt, die Ankunft von Jesus. Und in der Adventszeit es bewusst vor Augen geführt zu bekommen, wir gehen dem Moment entgegen, dass Jesus sichtbar wiederkommen wird in dieser Welt, für alle sichtbar. Nicht in der Krippe, sondern als der allmächtige Herrscher, der Himmel und Erde unter seiner Herrschaft hat, der über allem das letzte Wort spricht und der ein Schlusswort über diese Weltgeschichte spricht und seine neue Welt herbeiführt. Das ist das, was wir als Christen glauben. Und das ist, was ich persönlich für mich in meinem Glauben verankert habe. Ohne dieses Wiederkommen von Jesus wird vieles offen bleiben in unserem Glauben. Wird vieles auch keinen Sinn machen. Dann wird es nämlich immer so weitergehen. Hoffnung heißt, da kommt noch was Neues. Und das ist jetzt Advent, wenn es uns diesen Ausgang vor Augen stellt und sagt, du, am Ende von allem, von dem Labyrinth deines Lebens, da ist dieser Ausgang, der dich in die Begegnung mit Jesus und seine Herrschaft hineinführt. Und dieser Ausgang, der bedeutet eine Bewertung unseres Lebens. Weil dann nicht von den Abbiegungen in dem Labyrinth die Frage ist, habe ich es einigermaßen gut geschafft oder nicht? Sondern weil Jesus sagt, was hast du denn aus deinem Leben gemacht? Wie war das denn so mit den verschiedenen Herausforderungen deines Lebens? Und dann ist das wichtig, was ihm wichtig ist. Und dieser Ausgang, diese Begegnung mit ihm, das ist dann auch wie eine Lösung für unser Leben, eine Lösung für viele Fragen. Vieles, wo wir sagen, es macht keinen Sinn, ich habe so viele Fragen an Gott und die Welt und ich komme mit vielen nicht klar. Was heißt am Ende, da hat Jesus dann gesagt, dann werdet ihr mich nichts mehr fragen. Heute habe ich so viele Fragen an ihn. Und ganz ehrlich, ich finde es eigentlich schade, dass ich dann nicht mehr meine Fragen loswerden kann. Dass dann schon alles klar ist. Und dann zu wissen, wenn das der Fall ist, dann ist vieles gelöst. Vieles, wo heute so fragwürdig ist, so schwer fällt, Gott zu vertrauen. Und wenn er wiederkommt, nicht nur die Lösung, sondern auch Vollendung. Jesus sagt dann, der gebraucht das Bild immer, dann bringe ich was zum Ziel. Nicht nur dein Leben, sondern auch dein Glauben. Dann nichts mehr offen zu wissen. Das ist eigentlich für uns Menschen das, was diese Inhalt der Hoffnung ausmacht. Da ist keine Sehnsucht mehr umgestellt, keine Frage mehr offen. Das ist dann Leben, so wie es Gott eigentlich in der Fülle gedacht hat. Das ist so dieser Ausgang. Und Advent heißt jetzt, genau auf diesen Ausgang geht ihr zu. Auf diesen Moment der Begegnung, wenn du Jesus begegnen wirst, wenn er wiederkommt. Und davon schreibt Paulus an die Römer, eine Gemeinde in Rom, die er selber nicht gekannt hat. Und er schreibt ihnen ganz viel und ganz Grundlegendes über seinen Glauben, was diesen Glauben ausmacht, wer Jesus für ihn ist, was Jesus und sein Werk bedeutet. Und er hat dann ganz viele Dinge so beschrieben, die ihn und seinen Glauben tragen und den er weitergibt, um diese Christen in Rom für seine Mission zu gewinnen, ihn zu unterstützen, dieses Evangelium, das er ihnen vorgelegt hat, weiter zu verkündigen. Und dann schreibt er so ganz praktisch nach den ersten 12 Kapiteln, dann schreibt er ab Kapitel 12 so praktisch, was heißt es jetzt, mit diesem Gott zu leben in dem Alltag? Und dann nennt er auch ganz, ganz viele Themen. Und das ist oft so richtig staccato, nur ein Satz, wo er sagt, da müsst ihr weiter drüber nachdenken. Das ist für euer Leben dann wichtig, zum Beispiel seid gastfrei untereinander. Ja, dann schreibt er nicht, aber nur für die angenehmen Gäste oder nur die, die eingeladen sind und sonst was, sondern er sagt es einfach nur, seid gastfrei, Punkt, denkt darüber nach. Und dann schreibt er etwas von dem Kommen von Jesus im Zusammenhang mit den Beziehungen zu den Menschen. Und da lese ich uns aus Römer 13 einige Verse ab Vers 8. Bleibt niemanden etwas schuldig, außer einander zu lieben. Denn wer seinen Mitmenschen liebt, der hat das Gesetz schon erfüllt. Dort steht, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Diese und all die anderen Gebote sind in einem Satz zusammengefasst. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, tut seinen Mitmenschen nichts Böses an. Darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Ihr wisst doch, dass jetzt die Stunde schlägt. Es ist höchste Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen, denn unsere Rettung ist näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende, der Tag bricht schon an. Lasst uns alles ablegen, was die Finsternis mit sich bringt. Lasst uns stattdessen die Waffen anlegen, die das Licht uns verleiht. Mancher kennt vielleicht diesen letzten Satz noch im Zusammenhang auch mit einem Lied von Jochen Klepper. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Ja, das ist dann so nach Luther übersetzt. Hier etwas eine neuere Übersetzung. Was macht Paulus jetzt? Er malt den Christen vor Augen, wir gehen diesen einen Moment entgegen, dem Ausgang. Und wenn wir diesem Ausgang entgegengehen, dann zieht sich daraus für uns manche Konsequenz. Und davon schreibt er jetzt den Christen. Und ich würde mit euch jetzt diesen Text vom Ende her angehen und dann zum Anfang kommen. Das Erste, was Paulus schreibt, Jesus ist näher gekommen, das ist die Situation. Er unterscheidet sich da ganz massiv von vielen Christen in Westeuropa und mich eigentlich eingeschlossen. Paulus hat erwartet, ich erlebe dieses Kommen von Jesus selbst wieder mit, zu meinen Lebzeiten. Und mit dieser Perspektive hat er gelebt, so hat er auch gearbeitet. Es könnte sein, dass heute der letzte Tag ist, bevor Jesus wiederkommt. Könnte sein, dass heute der letzte Tag ist, an dem ich dieses ganze Unertragbare dieser Welt erleide und dann kommt die neue Welt Gottes. Ja, mit dem hat Paulus ganz konkret gerechnet, so ist er gereist. Das hat ihn in seiner ganzen Mission diese Dringlichkeit gegeben. Und erst so nach und nach hat er erkennen müssen, es könnte sein, dass Jesus auch etwas später kommt. Nicht, weil er mit der Deutschen Bahn anreist, sondern dass einfach da noch eine Zeit dazwischen ist. Und es wird dann sogar gedeutet, weil Gott Geduld hat, dass noch viele Menschen diese Botschaft hören. Aber das hat Paulus nicht dazu gebracht, dass er die Füße hochlegt und sagt, Mai, dauert noch ein bisschen, bis Jesus kommt, genießen wir das Leben. Sondern er sagt, ich will in dieser Erwartung leben, dass es jeden Moment sein kann. Denn auch wenn Jesus nicht wiederkommt heute, könnte aber sein, dass ich zu ihm komme. Oder? Wer kann sagen, heute Abend weiß ich ganz sicher, dass ich ins Bett gehe? Keiner. Wir rechnen damit. Ja? Die Wahrscheinlichkeit ist zu berechnen. Bei manchen muss man sagen, die biologische Wahrscheinlichkeit höher als beim anderen. Aber ja, wir rechnen damit, aber keiner weiß es. Und das ist, was Paulus vor Augen hat. Er sagt, ich rechne damit, Jesus kommt wieder oder ich gehe heute zu ihm. Und das hat seinen Lebensrhythmus bestimmt, den Inhalt, auch die Lebensgestaltung. Und da muss ich sagen, das ist etwas, da finde ich mich persönlich in meiner Lebensgestaltung nicht unbedingt wieder. Wir haben vorhin in diesem Bericht gehört, ja, von den Christen in Brasilien. Ja, die sagen, wir rechnen ganz konkret heute wieder. Und wenn dann ein Europäer gefragt wird, du auch? Und der sagt, naja. Eigentlich muss man sagen, richtig, dass man da entsetzt ist. Und doch muss ich sagen, für mich ist dieses Wissen, Jesus kommt wieder, oft nur ein Wissen. Ich stimme dem zu. Ich argumentiere es sogar auch. Aber prägt es mein Leben? Und das ist, was Paulus hier den Christen vor Augen führt. Er schreibt ihnen und sagt ganz bewusst, unsere Rettung, und da spricht er von diesem Wiederkommen, ist näher als an dem Moment, als ihr zum Glauben gekommen seid. Und da nimmt er jetzt den Moment auf, wo die Christen ihr Leben mit Jesus verbunden haben und sagt, seitdem sind Schritte vergangen, sind Tage vergangen und jeder Tag führt dich näher an den Moment, wenn Jesus wiederkommt. Gilt für dich und für mich genauso. Wenn der Tag heute vorbei ist, ist es wieder einen Tag näher an diesem Kommen von Jesus. Und da leitet Paulus jetzt diese Dinge ab, wo er sagt, und jetzt mach dir es doch bewusst für den Alltag deines Lebens, dass du einfach jeden Schritt entgegengehst, im Bild von dem Labyrinth. Jeder Tag, den ich durch das Labyrinth gehe, bringt mich einen Schritt näher zum Ausgang, in diese Begegnung. Und da gebraucht Paulus dieses Bild auch nochmals von der Nacht. Er sagt, die Nacht ist vorgedrungen, wie es Luther übersetzt, ist fortgeschritten. Er sagt, der Tag bricht bald an und Nacht das Bild für diese Welt in der Gottesferne, geprägt von dieser Trennung von Gott. Und er sagt aber, dieser Tag, der Moment, wenn das Licht dieser neuen Wirklichkeit und Welt Gottes in diese Welt hineinbricht, ist herangerückt. Und das ist, was uns erwartet. Das ist, auf was wir zugehen. Und Paulus, er beschreibt es jetzt nicht, dass er sagt, und dann wird abgerechnet, wie am Nikolaustag. Und dann kommt Gott mit der Rute und sagt, na, warst du auch schön brav? Und er wird nicht gefragt, hast du auch schön aufgegessen und die Schularbeiten gemacht? Und viele verbinden das mit dem Kommen von Jesus. Dass man sagt, ja, das ist der Tag der Abrechnung. Dann wird er dich niedermachen für alles, was du falsch gemacht hast. Paulus beschreibt es als Tag der Rettung. Der Tag der Rettung ist gekommen. Und da spricht er von diesem Heil. Er sagt, wenn Jesus wiederkommt, dann ist es für diejenigen, die zu ihm gehören, der Tag, wenn alles heil werden wird. Wo du herausgelöst wirst aus all dem, was diese Welt oft so schwer macht. Herausgelöst wirst aus all dem, was dein Leben so wund werden hat lassen. Herausgelöst wirst aus all dem, was du nicht verstehst und alles heil wird. Alles gut wird. Es ist der Moment, wo das eintritt, was Jesus versprochen hat. Ich mache alles neu. Das ist, was Paulus hier beschreibt. Er sagt, Leute, das ist, was euch erwartet. Das ist, was am Ausgang steht. Das ist, was dann unser Leben ausmachen wird. Alles am Ziel. Paulus sagt, die Situation, und dem bist du wieder ein Stück näher gekommen. Und das fordert mich heraus, ganz persönlich, damit zu rechnen. Und nicht nur das im Kopf zu haben, nicht nur einverstanden zu sein, sondern mir immer wieder im Alltag, im Labyrinth meines Lebens vor Augen zu führen, Mensch, welcher Ausgang wartet denn auf mich? Was steht denn am Ende? Am Ende von dem Ganzen, was oft so stressig und herausfordernd ist. Dieses Wissen, dann steht Jesus, der sagt, alles neu, alles am Ziel. Und es ist gut, wenn wir dabei herausgefordert werden. Wir sind letzte Woche auch so gegangen, in einer Sitzung mit einigen Leuten. Und dann kam man in der Pause ein bisschen übers Reden, über Fragen, die uns so beschäftigen. Und dann sagt eine Dame, also ich rechne jetzt seit einiger Zeit eigentlich sehr konkret damit, dass ich vielleicht die Wiederkunft von Jesus noch miterleben kann. Dann schaut sie mich so an, und du? Ich habe gesagt, der Kaffee schmeckt gut. Er hat gesagt, nee, habe ich noch nie so überlegt. Aber vielleicht muss ich das für mich nochmal ganz neu verankern. Vielleicht könnte es ja sein. Und wenn jetzt manch einer denkt, dann hoffe ich, dass du noch lange lebst. Das Ziel, ja, könnte sein. Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, ist wieder Dieb in der Nacht. Das wirst du nicht wissen, aber es hat Zeichen der Zeit gegeben, die was ankündigen. Vielleicht ist diese Zäsur für dich Advent, dass Jesus sagt, du, nimm doch das nochmal ganz bewusst mit, dass du nicht nur einverstanden bist, dass ich wiederkomme, sondern dass du damit rechnest. Und zwar mitten in den Wegen deines Labyrinths. Und dann nennt er Konsequenzen daraus und sagt, ja, die Konsequenz, wenn ich Jesus entgegengehe, ist, dann lebe das, was Jesus wichtig ist. Und er sagt, am Ende, dann stehe ich mit meinem Leben vor Jesus, ja, und dann wird mein Leben auch bewertet. Das ist nicht der Tag der Abrechnung, wo Gott entweder den Daumen hebt oder senkt und sagt, ja, du kommst oder kommst nicht. Sondern es passiert in dem Wissen, dass diejenigen, die zu Jesus gehören, ihr Leben mit ihm verbunden haben, dass Jesus sagen wird, herzlich willkommen zu Hause. Aber an anderen Stellen schreibt Paulus, aber dann steht unser Leben vor ihm. Und dann bekommt es eine Bewertung. Und es wird an Jesus gemessen. Und dann wird sichtbar, was hat vor ihm Bestand und was findet vor ihm die Zustimmung und was war nur für mich wichtig und richtig. Und ganz ehrlich, dann zählt nicht, ob ich mein Leben gut finde und sage, Jesus, jetzt kannst du echt nochmal Beifall geben für mein Leben. Ja, ich habe das echt richtig gut gemeistert und habe mich da so richtig gut auch durchgekämpft. Sondern sagt Jesus, dann zählt es, was für mich wichtig ist. Und Paulus rückt an der Stelle jetzt nur mal das Thema der Beziehungen in den Mittelpunkt. Und sagt, dann werde ich mit meinen Beziehungen vor ihm stehen. Und dann ist die Frage, wie hast du diese Beziehung gelebt? Und da schreibt Paulus, deshalb seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr ihn liebt. Und das ist ein Satz, der sehr groß ist. Über den könnte man sogar eine Predigtreihe machen. Lieben heißt nicht, jeden Menschen sympathisch finden. Lieben heißt nicht, alles ertragen. Lieben heißt nicht, Unrecht fördern, indem ich zu Unrecht, was jemand tut, schweigt. Sondern Lieben braucht immer die Konkretion, in der ein Mensch erlebt, da ist einer, der gibt mir Wert und Würde. Auch in den Auseinandersetzungen des Lebens. Und Paulus, er zeigt, diese Liebe, die braucht Konkretion. Wisst ihr, wenn ich meiner Frau sage, ich liebe dich, ja, egal, stehen oder auf Knien. Und dann gehe und sie spielt keine Rolle mehr. Dann ist es eine großartige Liebeserklärung, die nichts kostet. Liebe braucht Konkretisierung. Liebe muss etwas bewegen. Und das ist, was Paulus schreibt. Er zitiert dann die Gebote von dieser sogenannten zweiten Tafel, die mit der Beziehung zum Menschen zu tun hat. Er sagt, die Liebe zeigt sich, dass du die Ehe des anderen als unantastbar erklärst und es achtest. Und sein Eigentum, dass du Achtung davor hast und dass du ihm das Gute gönnst, was Gott ihm gibt. Und wenn es mehr ist als dir, dann hat es halt mehr als du. Und dass du nicht mit Neid da drauf gehst und dass du nicht mit Unwahrheit ihm begegnest. Und Paulus fasst es zusammen und was es sonst noch alles angeboten gibt. Und das alles wird zusammengefasst in diesem einen Satz. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und damit ist er ja ganz d'accord mit Jesus, der gefragt wird, ja, was ist denn die Essenz des ganzen Gesetzes Gottes? Und er sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und damit jetzt für Paulus. Er sagt, du gehst auf das Ende des Labyrinths zu. Und am Ende steht die Begegnung mit Jesus. Und dann stehst du mit deinen Beziehungen vor ihm. Und deshalb leb heute in deinem Labyrinth mit den Menschen, die du manchmal am liebsten um die Ecke bringen würdest. So, dass du mit diesen Menschen dann vor Jesus stehen kannst. Was du über diese Menschen denkst und redest, wie du ihnen begegnest, wie du ihr Leben achtest, das, was sie haben. Und jetzt kann man natürlich sagen, wer kann das schon leben? Und es stimmt, wir werden Menschen immer was schuldig bleiben, immer. Und wir werden immer an Menschen schuldig werden. Und dafür gibt Jesus Vergebung. Er sagt, du darfst immer wieder neu anfangen. Aber das ist nie der Freibrief, dass ich sage, ich werde sowieso nichts schaffen, also brauche ich gar nichts tun. Paulus ja sagt, wenn die Situation ist, dass du Jesus wieder ein Stück näher gekommen bist und du weißt, am Ende stehst du vor ihm, dann ist die Konsequenz, dann lebe das, was ihm wichtig ist. Und das kannst du auch auf viele andere Themen übertragen. Aber ich glaube, gerade die Frage der Beziehung ist so wesentlich für uns Menschen, weil wir eben Beziehungswesen sind und in der Beziehung sich ganz viel ereignet. Und dann das Letzte, dass Paulus dann sagt, und dann steh auf und geh. Also aus der Situation und aus den Konsequenzen wird jetzt Aktion. Es wäre schöner, wenn Paulus schreiben würde, seid ihr damit einverstanden? Und jeder sagt Haken dran, ja. Das ist wie, wenn Eltern sagen, räum dein Zimmer auf, bist du damit einverstanden? Und die Kinder sagen grundsätzlich ja. Dann wisst ihr, da passiert gar nichts. Und es ist ja manchmal für mich als Christ genauso. Ja, dass Jesus sagt, da schau, ich spreche dich an und das sind Dinge, die spreche ich in dein Leben hinein. Und ich sage, Jesus, ich bin einverstanden. Sogar ganz grundsätzlich. Und er weiß, da passiert nicht viel. Weil einverstanden sein heißt, sich das alles vom Leben, vom Leib zu halten. Einverstanden sein braucht Aktion. Und das ist, was Paulus jetzt macht. Er fordert zu ganz konkreten Schritten auf und er sagt, aufwachen. Steht auf vom Schlaf, wacht auf vom Schlaf. Ein Bild, was Jesus selber immer wieder verwendet. Wenn er von seinem Kommen spricht, von seiner Wiederkunft, dann hat er viele Gleichnisse verwendet. Und dann hat er oft das Bild des Schlafens da hineingenommen. Vielleicht das bekannteste von diesen 10 Jungfrauen, ja, die die Hochzeitsgesellschaft erwarten. Ja, wo sie einfach eingeschlafen sind. Ja, und Jesus da hinein sagt, Leute, ihr müsst vorbereitet sein auf dieses Komm von mir. Oder wenn er sagt, das ist wie einer, der von seinem Hausherrn viel anvertraut bekommen hat und er soll verantwortlich handeln, ja, und dann fängt er an einzuschlafen und weiß nicht, wann er kommt und der Hausherr kommt wieder deep in der Nacht. Ja, Jesus gebraucht dieses Bild Aufstehen vom Schlaf, der sagt, seid wachsam, bereitet euch vor auf diesen Tag der Wiederkunft von Jesus. Und das ist, was Paulus hier den Christen in Rom schreibt. Er sagt, Leute, pennt nicht dem entgegen, und sagt dann am Schluss, ja, ich hätte eigentlich noch vieles regeln wollen für Jesus, vor allem meine Beziehung zu ihm. Weil du nicht weißt, wann er kommt. Und vielleicht ist die Konsequenz von diesem Advent für dich heute, deine Beziehung zu Jesus erstmal zu klären. Und zu sagen, bin ich eigentlich mit dem verbunden und mit dem im Reinen, der kommt. Und wenn heute Abpfiff wäre für mein Leben, dann weiß ich, dass er mich empfängt und sagt, schön, dass du da bist. Weil mein Leben mit ihm verbunden ist und ich weiß, dieses Ja hat Gültigkeit für mich. Wenn du sagst, das ist für mich keine Gewissheit, ich weiß es nicht. Ich habe diese Frage der Beziehung mit ihm eigentlich nie ernsthaft geklärt. Dann ist vielleicht heute der Moment, wo diese Aktion gefordert ist, dann steh auf und geh den Schritt auf Jesus zu und lass dein Leben mit ihm verbinden, dass du ihn fröhlich entgegenleben kannst. Dass du sagen kannst, und wenn heute Abend für mich das zu Ende gehen würde, dann wäre es schade, ich würde noch gern zum Weihnachtsmarkt gehen. Aber was im Himmel wartet, ist viel besser als jeder Weihnachtsmarkt und vor allem billiger. Und deshalb diese Schritte gehen. Vielleicht ist das die Aktion, steh auf vom Schlaf. Und bring doch deine Beziehung zu Jesus auf die Reihe. Oder wenn Paulus schreibt, lasst uns alles ablegen, was die Finsternis mit sich bringt. Lasst uns stattdessen die Waffen anlegen, die uns das Licht gibt. Da gebraucht ihr so diese beiden Dinge. Die Finsternis, er spricht auch von Werken des Fleisches, Werken der Finsternis. Er sagt, das sind die Dinge, die eigentlich Jesus widersprechen. Die nicht das sind, wie er das will. Und diese Waffen des Lichts, sagt, das ist das, wo er sagt dann, da sollst du diesem Negativen, diesem Dunklen, diesem Bösen entgegentreten damit. Mit Wahrheit der Lüge begegnen. Mit Vertrauen dem Misstrauen begegnen. Mit Gerechtigkeit dem Unrecht begegnen. Mit Ehrlichkeit vor Gott leben, in sein Licht gehen. Er sagt, das sind doch diese dunklen Stellen, die wahrscheinlich die meisten Leute in ihrem Leben wissen, wo man sagt, naja, da weiß ich nicht so genau, dass Jesus da einverstanden ist damit. Und dann sagt Paulus, ablegen heißt, du musst was loslassen, was dir vielleicht sehr lieb ist. Und jemand hat es mal so schön gesungen in einem Lied, einem Musical über Josef, wo es um die Frau des Potiphar geht, die ihn verführen will. Und dann singt er in diesem Musical, ach Sünde, wärst du nicht so schön. Und das ist ja genau die Realität. Ja, also wenn Sünde keinen Spaß machen würde, dann würde man es ja oft nicht machen. Und ablegen heißt, ich sage ganz bewusst, ich trenne mich von Dingen, die vor Gott keinen Bestand haben, die Jesus widersprechen. Und manchmal hilft dazu auch das, was in evangelischer Tradition gar nicht mehr so großartig bekannt ist, nämlich Beichte. In der Gegenwart von einem Menschen, in die Gegenwart Gottes hineinzusprechen, da bin ich schuldig und ich will Veränderung erleben. Und dazu braucht es auch manchen Kampf. Er sagt, ich kämpfe dafür, dass ich hier neue Wege gehe. Ich kämpfe dafür, dass Dinge anders werden in meinem Leben. Ich kämpfe dafür, dass mein Leben gottgefällig ist. Und damit beginnt etwas, was Neues ins Leben hineinbringt. Paulus, er zeigt, Advent heißt, du lebst Jesus entgegen. Und ich finde das eine spannende, herausfordernde Botschaft. Weil es in meinen Alltag hinein den Ausgang verankert. Er sagt, leb doch mit diesem Ausgang. Hab's bewusst vor Augen. Das steht am Ende. Und dann leb heute so, dass du mit deinem Leben Jesus begegnest und dass du sagst, jawohl, ich will so leben, wie es Jesus entspricht. Und lass dich davon bewegen. Lass es in die ganz konkrete Lebensgestaltung hinein verankert werden. Dass einzelne Schritte ganz konkret gegangen werden können. Advent, Jesus entgegenleben. Was ist so dieser eine oder zwei Gedanken, die du mitnehmen willst, wo du sagst, das soll mich bewegen? Oder vielleicht auch, da will ich ganz konkret Schritte gehen, auf Jesus zu oder mit ihm. Wir hören jetzt ein kurzes Musikstück. Vielleicht so dieser Moment, wo man sagen kann, Jesus, das ist, was ich mir mitnehmen will. Bewahr es in mir und das will ich mit dir tun. Und dann werden wir miteinander beten. Lass uns miteinander beten. Jesus, wir sind dir dankbar, dass du uns diese große Perspektive vor Augen führst und dass der Advent dazu dienen kann, dass nicht irgendetwas uns erwartet, sondern dass du selbst uns entgegenkommst und dass du am Ende von allem stehen wirst. Danke für diese große Hoffnung, die damit verbunden ist, wo du alles neu machst und alles zum Ziel bringst. Aber auch danke, dass du uns damit herausforderst, das heute in unserem Leben zu verankern und auch zum Leben werden zu lassen, weil du dadurch etwas bewegst, was dir wichtig ist und was für unser Leben gut ist. Und ich bitte dich, dass wir nicht nur Advent feiern, sondern dass du uns darin immer wieder nahe kommst, als der Kommende, als der, der unser Leben prägt und der im Heute da ist. Wir beten, dass du bei den Menschen ankommst, die in herausfordernden Situationen sind. Wir beten, dass du ihnen deine Nähe schenkst und deine Hilfe. Wir beten, dass du Menschen nahe kommst, die in ihrer Beziehung zu dir noch nicht klar sind, vielleicht noch nie diesen Schritt gegangen sind, und dass du ihr Leben mit dir verbindest. Wir beten, dass du den Menschen nahe kommst, die in den Katastrophengebieten und Kriegsgebieten unserer Welt sind, beten für die Menschen in der Ukraine und in Israel, im Sudan und an so vielen vergessenen Konflikten. Herr, sei du diesen Menschen nah, erbarm dich über sie. Schenke ihnen deine Nähe und lass doch Hilfe gefunden werden. Es sind deine Menschen. Danke, dass du mit uns bist in dem Labyrinth unseres Alltags der kommenden Woche. Gib uns immer wieder diese Begegnung mit dir, die uns an dich erinnert und die uns in deine Gegenwart führt. Amen.